Leute, willkommen wieder bei unserem Amnesty-Podcast. Das ist jetzt schon die vierte Folge.
Yay!
Hier ist Selma.
Und hier ist Lisa.
Genau, und bevor wir anfangen, über das Interview von dieser Woche zu sprechen, wollten wir noch kurz die aktuellen Entwicklungen diskutieren. Es wurde nämlich auf Initiative der SPD-Abgeordneten Leni Breimeyer ein interfraktioneller Arbeitskreis im Bundestag zum Thema Prostitution gegründet. Und der befasst sich vor allem mit der Einführung des schwedischen Modells, was ja in Deutschland schon seit einiger Zeit gefordert wird.
Auch bekannt als nordisches Modell, obwohl es halt aus Schweden kommt.
Genau. Und nochmal zur Erinnerung für die von euch, die vielleicht das nicht mehr wissen oder die letzten Folgen nicht gehört haben, was ihr auf jeden Fall noch tun solltet. nordische Modell bedeutet ein Sexkaufverbot, und was eben so besonders daran ist, ist, dass eben Freier bestraft werden und nicht Sexarbeitende, was auch ein Grund ist, warum das halt von vielen Frauenrechtsorganisationen tatsächlich relativ positiv bewertet wird. Nicht von allen.
Nee, nicht von allen.
Genau, das erste Treffen von diesem Arbeitskreis war jetzt am 15. Oktober. Heute ist der 21. Oktober, es ist jetzt genau 6 Tage her. Genau an dem Tag hat dann auch passend dazu eine Kundgebung vor dem Bundestag stattgefunden, von dem Bündnis Sexarbeit ist Arbeit, Respekt. Und die haben sich eben gegen das nordische Modell gewandt.
Genau, also die Kundgebung ist, so wie ich das mitbekommen habe, relativ spontan zustande gekommen, aber dafür waren echt ganz schön viele Leute da. Genau, es wurde geredet, es hatten ganz viele irgendwie richtig kreative Schilder dabei. Welches war dein Lieblingsschild nochmal?
Auf einem stand, go fuck yourself then.
Ja.
Das war ziemlich witzig. Sehr passend.
Ja, und ein Schild war ein riesengroßer Penis, auf dem stand my cock, my job. Auch sehr passend. Mhm. Genau, und diese Kundgebung kam eben von der Initiative Sexarbeit ist Arbeit Respekt und von Hydra und vom BESD, die sich eben alle gegen das schwedische Modell einsetzen.
Der BESD ist der Berufsverband für erotische und sexuelle Dienstleistungen.
Genau, und Hydra ist halt eine Organisation, die machen halt sowohl, also setzen sich ein für die Rechte von Sexarbeitenden, aber haben eben auch so Beratungsangebote und machen auch so Ausstiegshilfe und so. Also die sind auch sehr vielseitig.
Eine Sprecherin auf der Demo, die wir noch gehört haben, war auch zum Beispiel Cornelia Möhring. Die sitzt im Bundestag und ist frauenpolitische Sprecherin der Linksfraktion. Und die hat eben, also sie ist auch gegen das nordische Modell und hat sich halt vor allem auf das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung berufen und hat eben auch argumentiert, dass Opfer von Menschenhandel dadurch nicht wirklich mehr Unterstützung bekommen, sondern dass die eben eher in die Unsichtbarkeit gedrängt werden und dadurch noch schwieriger zu erreichen sind als jetzt schon.
Ins Leben gerufen wurde das Ganze, wie gesagt, von der SPD-Politikerin Leni Breimeyer. Und beschlossen haben die SPD Baden-Württemberg und die SPD Bayern, dass sie eben das verfolgen wollen, dass dieses Sexkaufverbot in Deutschland eingeführt wird. Aber momentan ist noch nicht die gesamte SPD dafür. Also Breimeyer will wohl bei dem SPD-Parteitag im Dezember diesen Vorschlag einbringen, dass sich sozusagen die gesamte SPD dafür engagiert, aber momentan soll es dafür noch keine Mehrheiten geben. Zum Beispiel auch Kevin Kühnert hat sich dagegen ausgesprochen. Und wenn wir uns jetzt die gesamte Parteienlandschaft angucken, sind die Grüne, die Linke und die FDP im Großen und Ganzen auch dagegen.
Genau, wobei es natürlich auch immer innerhalb der Fraktionen viel Diskussionen gibt. Ist ja ein interessanter Punkt bei dem Thema eigentlich, dass es irgendwie nicht so klar einordnenbar ist. Also ja. Gut, dass die CDU, CSU irgendwie für ein Sexkaufverbot, ist jetzt keine große Überraschung, aber gerade bei den linken Parteien gibt es da halt viel Uneinigkeit.
Ja.
Weil es eben jetzt so ein aktuelles Thema ist und wir da auch schon öfter drüber gesprochen haben, haben wir uns noch ein bisschen genauer mit dem nordischen Modell auseinandergesetzt, eben in den Ländern, in denen es schon eingeführt wurde. Natürlich kann man das immer nicht ganz vergleichen. Und auch in einer Studie, die ich gelesen habe, wurde das halt ganz scharf kritisiert, dass halt viele Länder in Europa sagen, lass uns das so machen wie in Schweden oder Norwegen, obwohl natürlich die sozialen Bedingungen und der gesellschaftliche Zusammenhalt im Großen und Ganzen komplett anders ist und man eben solche Gesetze nicht einfach so übernehmen kann. Aber ich habe mir unter anderem eine Studie von Amnesty International also von uns quasi, angeguckt aus dem Jahr 2016, die eben die Auswirkungen des nordischen Modells in Norwegen erforscht. Das wurde da im Jahr 2009 eingeführt, also vor 10 Jahren. Und die haben 54 Interviews mit sexarbeitenden Mitarbeitenden von NGOs und Repräsentantinnen des Staates, also zum Beispiel auch Polizei, geführt und haben quasi versucht herauszufinden, was sich geändert hat.
Und was haben die da rausgefunden?
Ja, also der erste Punkt ist natürlich, dass es grundsätzlich sehr, sehr viel Gewalt gegen Sexarbeitende gibt. Das ist fast Alltag. Wichtig ist eben auch, dass es eine extrem große Hemmschwelle gibt, Gewalt der Polizei zu melden. Viele haben auch gesagt, dass sie das eben nur im extremsten Fall machen würden, wenn es wirklich gar nicht anders geht, weil eben ein Outing riskiert wird. Und klar, also das ist ja Teil des Modells, Sexarbeiterin zu sein, ist nicht illegal, aber man riskiert halt viele andere Sachen, zum Beispiel den Verlust der Wohnung, weil es illegal ist, sozusagen Sexarbeit irgendwie zu unterstützen. Und wenn man in seiner eigenen Wohnung Sexarbeit anbietet und der Vermieter oder die Vermieterin findet das heraus, dann müssen die dir quasi die Wohnung kündigen,
ja,
weil sie sonst ja das unterstützen.
Ja, was ja einfach ein riesengroßes Sicherheitsrisiko auch bedeutet.
Ja, total. Also es wurden sozusagen auch die größten Schutzmechanismen erforscht, die halt Sexarbeitende nutzen, um eben dieser Gewalt auszuweichen. Und eine von den 3 am häufigsten genannten Maßnahmen war eben, dass man sich einen sicheren Ort sucht. Und das ist immer schwieriger, weil zum Beispiel Hotels und VermieterInnen das gar nicht dürfen. Also die dürfen dir eben keinen Ort anbieten. Und auch dadurch, dass eben die Freier oder die Kunden große Angst haben, von der Polizei gefasst zu werden, möchten die halt auch immer häufiger zu sich nach Hause. Und das ist eigentlich so der gefährlichste Ort,
an den
du gehen kannst.
Ja, ist aber auch so voll die komische Vorstellung. Ich meine, woran macht denn ein Hotel fest, dass du eine Sexarbeiterin bist? Und also das ist halt, also wo ich mir so denke, ich glaube, ich hatte auch sowas auf Twitter gelesen, so einen Kommentar von wegen, ja, also zukünftig sieht es dann so aus, dass unverheiratete Frauen sich kein Hotelzimmer mehr buchen können, weil könnte ja Sexarbeit sein und so. Also das finde ich schon eine echt gruselige Vorstellung.
Ja, also ich glaube auch, die haben natürlich auch viele mit Migrationshintergrund interviewt und das Beispiel mit dem Hotel zum Beispiel kam halt von einer Frau mit nigerianischen Wurzeln.
Ja.
Ist wahrscheinlich auch kein Zufall, dass der das also natürlich ein weiterer Grund, warum Leute nicht zur Polizei gehen, wo wir gerade bei dem Thema sind, ist auch Angst vor Abschiebungen, weil natürlich der Anteil von Menschen ohne Aufenthaltsgenehmigung relativ groß ist in dem Milieu und die eben dadurch, dass es noch weiter kriminalisiert wird, Angst haben, über Gewalt zu sprechen oder mit Gewalt eben zu den Behörden zu gehen.
Ich glaube, das ist auch genau das, was eben der BSD und die Initiative Sexarbeit aus Respekt den PolitikerInnen, die dieses Modell verfolgen, schon unterstellen, dass das Gesetz eigentlich schon dafür eingeführt werden soll, um halt die Migration in diesen Sektor zu stoppen. Einfach, also dass es einfach unattraktiv werden soll, als Frau hierher zu migrieren, um dann als Sexarbeiterin tätig zu sein.
Ja, und das ist ja eigentlich so ein Thema, was wir auch schon bei dem sogenannten Prostituierten-Schutzgesetz hatten, dass natürlich Menschen, die gar nicht legal sich in Deutschland aufhalten, sich auf jeden Fall nicht registrieren werden und dann natürlich nur negative Auswirkungen haben. Und also so viel zum Thema, dass der Schutz vor Menschenhandel, also solche Leute betrifft dieses Gesetz halt überhaupt nicht und vor allem nicht positiv. Also
dazu, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, habe ich nämlich einen richtig coolen Tweet gesehen, der Teil von einem Thread war, von einer Sexarbeiterin, die auf Twitter unter Mizzy Strizzy tweetet. Das verlinken wir euch. Und sie hat geschrieben, am 14. Oktober zum Thema schwedisches Modell und Ausstiegshilfe. Wieso braucht es für Ausstiegshilfe ein Sexkaufverbot? All jenen, die aussteigen wollen, muss beste Beratung zur Verfügung gestellt werden. Wer aus welchem Grund auch immer nicht aussteigen kann, kann dies auch nach einem Verbot nicht. Und ich finde, fand das sehr treffend.
Ja, vor allem, was das, finde ich, noch verstärkt, ist halt auch, was eben auch wieder in der Studie rausgefunden wurde, aber was man sich auch so denken kann, ist eben, dass das Stigma durch so ein Sexkaufverbot nochmal ganz stark verstärkt wird und eben, wie gesagt, die Angst davor, zu Behörden zu gehen und zur Polizei zu gehen und eben zu sagen, mir geht's nicht gut, ich will das nicht, so, ich mache das nicht freiwillig.
Ja.
Wenn du weißt, das, was du tust, ist vielleicht nicht für dich persönlich illegal, aber es ist zumindest, es gehört, es hat halt dieses Stigma anhaften.
Auch schon einfach dieses Bild, was dahinter steht von, also Sexarbeit, als der böse Mann geht zu dem Opfer als Frau gedacht und ist Täter durch den Konsum von Sexarbeit. Ich finde, also nachdem wir zum Beispiel mit Ruby gesprochen haben, finde ich das total, also eine Vorstellung, das kann man einfach nicht so verallgemeinern und da steht einfach auch ein riesiges Stigma den KundInnen gegenüber mit drin.
Ja, auf jeden Fall. Und ich habe auch häufiger mal das Argument gehört, dass ja diese viele Gewalt, die man ja wirklich nicht leugnen kann. Also es passiert unglaublich viel Gewalt in dem Milieu. Und klar, so Leute wie Ruby sind davon nicht betroffen, aber oder zumindest selten betroffen, aber viele andere eben schon. Aber das hat natürlich auch mit den unsicheren Arbeitsverhältnissen zu tun. Also wie gesagt, die drei häufigsten Schutzmechanismen, die in dieser Studie ermittelt wurden, die quasi genutzt werden, um sich zu schützen, sind alle beeinträchtigt durch das Sexkaufverbot. Das eine war eben dieser sichere Ort, dass es immer schwieriger wird, für Sexarbeitende einen sicheren Ort zu finden und sie eben immer häufiger dann doch eben zu den Kunden nach Hause fahren müssen, die sie teilweise noch gar nicht kennen.
Ja.
Und ein zweiter Mechanismus war eben das Filtern von Kunden, also dass man eben versucht, eben auf bestimmte Warnzeichen zu achten, versucht die Kunden erstmal kurz mehr oder weniger kennenzulernen, um eben einschätzen zu können, wie groß das Risiko ist.
Ja.
Dadurch, dass das illegal geworden ist, muss es natürlich immer schneller gehen.
Ja.
Und dadurch haben Sexarbeitende weniger Verhandlungsmacht, gerade eben auf dem Straßenstrich, wo die Kunden dann so schnell wie möglich sozusagen aus der Schusslinie von der Polizei wollen, also nicht entdeckt werden wollen.
Ja.
Dann muss es super schnell gehen, diese Evaluierung des Kunden oder der Kundin, in den meisten Fällen ja der Kundin.
Da würde mich interessieren, also weil viel findet ja jetzt online statt, also zum Beispiel über kaufmich.de. Das ist halt so eine Plattform, so ein bisschen eBay-Kleinanzeigen für SexarbeiterInnen. Und da kann man halt auch, da gibt es dann so einen Chat und dann kann man so eine Terminanfrage stellen und darüber sich ja auch kennenlernen. Und das würde mich interessieren, inwieweit solche Seiten dann sozusagen auch, also die wären dann verboten, wenn man das Gesetz einführen würde, aber wie gut sich das durchsetzen ließe. Weil wenn man das Verbot von diesen Webseiten durchsetzen würde, das wäre einfach kacke.
Ja, vor allem, ich meine, ich glaube, wir kennen das Internet inzwischen gut genug, um zu wissen, dass es immer Wege gibt.
Ja, das stimmt.
Also du kannst ja im Internet alles kaufen, egal ob legal oder illegal, also zumindest im Darknet.
Ja.
Und das ist halt wieder ne, mehr Anonymität. Du hast keine Chance, irgendwie den Kunden vorher zu evaluieren, kurz zu gucken, wie groß das Risiko ist. Also ich habe dazu nichts gelesen, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass es natürlich dieser Bereich eher größer werden würde noch. Und dass es natürlich noch schwieriger macht, irgendwie das greifbar zu machen.
Ja.
So, die dritte Schutzstrategie, die noch in der Studie eben quasi herausgefunden wurde durch die vielen Interviews, ist eben, dass fast alle gesagt haben, dass sie, wenn sie die Wahl haben, sich mit anderen Sexarbeitenden organisieren, vernetzen, um sich eben gegenseitig zu schützen, um sich zum Beispiel auch vor Kunden zu warnen, die vielleicht gefährlich sein können, die irgendwie gewalttätig sind und eben auf der anderen Seite auch, um nicht alleine dazustehen. Das gibt einem mehr Verhandlungsmacht. Ich meine, wir wissen ja alle, warum es Gewerkschaften gibt. So.
Ja.
Und ein Teil von dem Sexkaufverbot ist eben, dass die Organisation von Sexarbeitenden verboten wird, um natürlich sowas wie Zuhälterei zu verhindern, um zu verhindern, dass Leute ausgebeutet werden. Aber das Gesetz macht da keinen Unterschied. Und es ist natürlich auch wahnsinnig schwierig, da einen Unterschied zu machen, weil du das ja gar nicht so einheitlich von außen beurteilen kannst. Was ist jetzt Zuhälterei und was ist eben selbstbestimmte Organisation? Es ist schwierig, da einen Standard festzulegen. Aber in Norwegen hat es eben dazu geführt, dass es den Leuten viel schwieriger gemacht wird, sich zu organisieren und halt sie viel mehr auf sich allein gestellt sind.
Ja.
Genau, das wird sozusagen vermutet, dass es, dass eben die Aushebelung von diesen Schutzstrategien oder das Erschweren davon Teil davon ist, dass die Menschen immer noch so viel Gewalt erleben.
Ja.
Ein großer Punkt, der auch in der Studie erwähnt wurde, immer wieder, den ich auf jeden Fall noch nennen möchte, ist, dass die Kunden, ach, das wurde nämlich auch auf der Demo gesagt, deswegen ist das so wichtig, die Kunden ändern sich, weil natürlich das eine bestimmte Art von Mensch ist, die sich von einem Verbot abschrecken lässt und eine bestimmte Art von Mensch, die das eben nicht tut. Und
ja.
Es wurde eben von vielen Sexarbeitenden in Interviews berichtet und auch unter anderem von einem Polizisten, dass es sozusagen die Vermutung gibt und teilweise eben auch die Erfahrung, dass die Kunden, die sozusagen gut sind, die sich an Vereinbarungen halten, die irgendwie Grenzen respektieren, dass die halt eher zurückgehen, weil die sich von diesem Verbot abschrecken lassen und sagen, okay, wenn ich das damit riskiere und wenn das illegal ist, die sich auch eben von dem Stigma abschrecken lassen, dann mache ich das nicht. Aber die Kunden, die vielleicht gefährlicher sind, die sich eben nicht an eine Abmachung halten, denen ist das Verbot auch eher egal.
Ja, und gerade, also es werden ja nicht nur andere Kunden, sondern generell auch weniger Kunden. Das bedeutet ja, dass sich die Sexarbeitenden ihre Kundschaft dadurch auch immer weniger aussuchen können, vor allem je nachdem, wie sehr sie finanziell abhängig sind. Was auch wieder total problematisch beim Thema Sicherheit ist. Einfach, also ich glaube, um es mal an der Stelle zusammenzufassen, es ist schon wieder so ein totaler, wie sagt man das jetzt nett?
Griff ins Klo.
Ja, ein Griff ins Klo. Jetzt echt mit dem Gesetz hier um die Ecke zu kommen. Und wir sind auf jeden Fall solidarisch mit den SexarbeiterInnen, die sich gegen die Einführung dieses Gesetzes einsetzen.
Jetzt zum Interview.
Ja, das Interview. Genau. Ich habe diesmal alleine ein Interview geführt. Und zwar war ich bei Lonneke Schmidt-Bink im Frauentreff Olga. Und der Frauentreff Olga, das ist, die sitzen an der, also direkt in der Kurfürstenstraße. Und wie der Name schon sagt, das ist ein Frauentreff. Also das ist sozusagen Women's Only, oder Women Only. Und da können Sexarbeiterinnen hinkommen und ja, sich ausruhen und sich auch beraten lassen, können was essen, was trinken, Wäsche waschen und so weiter. Das erzählt Frau Schmidt-Bink auch alles im Interview. Und mit ihr habe ich eben gesprochen über einmal überhaupt die Arbeit im Frauentreff Olga, aber auch erstmal so über das Prostituierten-Schutzgesetz, unser Dauerbrenner, aber eben auch über das schwedische Modell, weil ich mich mit ihr eben einen Tag nach dieser Kundgebung getroffen habe. Und da hat mich natürlich sehr interessiert, was sie dazu zu sagen hat, weil das Frauentreff Olga befasst sich halt wirklich direkt mit den Frauen am Straßenstrich. Und auch, also einige ihrer Klientinnen, vermuten sie zumindest, sind eben auch Opfer von Menschenhandel. Von daher saß sie da sozusagen direkt an der Quelle der Information.
Dann wünschen wir euch viel Spaß mit dem Interview.
Genau. Tschüss!
Tschüss!
Hey Leute, hier ist Lisa. Ich sitze hier mit Frau Lonneke Schmidt-Bink im Frauentreff Olga und wir wollen über die Arbeit vom Olga reden und über das Prostituiertenschutzgesetz und über das nordische Modell. Wollen Sie sich vielleicht erstmal vorstellen und das Olga und was Sie hier so anbieten?
Genau, mache ich. Dankeschön. Ja, ich bin Lonneke Schmidt-Bink, Leiterin des Olga Frauentreff. Das Olga bietet schon seit vielen Jahren an der Kurfürstenstraße ein sehr niedrigschwelliges Angebot. Die Frauen können hier zu uns kommen und einen Kaffee trinken, die Toilette benutzen, warmes Essen, duschen, Wäsche waschen und so weiter. Wir haben hier Sozialarbeiterinnen und Sprachmittlerinnen, die auch in der Muttersprache beraten können. Wir haben hier eine Krankenschwester, zweimal in der Woche ist auch eine allgemeinärztliche Sprechstunde und einmal im Monat eine frauenärztliche Sprechstunde. Genau, das bieten wir so an. Und sonst haben wir auch hier das Nachbarschaftsprojekt, wo eine Sozialarbeiterin nur damit beschäftigt ist, die Beziehungen mit dem Kiez so gesagt geschmeidiger verlaufen zu lassen, und die macht da sehr viel Netzwerkarbeit und ist auch Ansprechpartnerin für Anwohnenden, wenn die Probleme haben oder Anliegen haben, ist sie die Ansprechpartnerin.
Ja.
Genau. Wir versuchen auch mit den Frauen darüber zu sprechen, dass sie zum Beispiel nicht vor Kitas und soziale Einrichtungen stehen, aber eher an Plätzen, wo das weniger auffällt und weniger für Ärgernis sorgt.
Und würden Sie sagen, also wie läuft das gerade? Ist da gerade die Situation gut und friedlich oder ist das Stigma dann doch stärker?
Ja, das, viele Anwohnenden stört es, glaube ich, nicht. Manche schon. Also da ist auch eine relativ große Gruppe, die sich dazu äußert, die eigentlich nicht möchten, dass es hier einen Straßenstrich gibt. Und dann gibt es natürlich da auch verschiedene Ansätze. Manche machen sich Sorgen um die Frauen, die gezwungen werden, sich zu prostituieren. Das können wir natürlich auch verstehen, dass da die Sorge besteht. Manche beschweren sich auch über Hinterlassenschaften, die sie dann finden im Kiez. Da sind wir natürlich auch dabei, mit den Frauen darüber zu sprechen. Wir verteilen zum Beispiel auch kleine Müllbeutelchen, dass die Kondome und Tücher und so weiter da reinpacken und in Mülleimer stecken. Mit der BSR ist zum Beispiel auch viel Kontakt, dass zum Beispiel so kleine Sachen, dass die Mülleimer umgedreht werden, weil die Frauen stehen auf der Straße und die Mülleimer sind immer Richtung Bürgersteig und dass die dann umgedreht werden, zum Beispiel, dass für die Frauen die nochmal eine Hürde weggenommen wird, so gesagt.
Ja.
Der Notdienst hatte auch ein Projekt hier im Kiez, wo Kiezcleaner hier nochmal extra aufräumen und so weiter. Mhm. Solche Sachen versuchen wir natürlich, die Lage hier zu verbessern.
Ja.
Das kann man natürlich verstehen, dass man...
Aber also würden Sie sagen, passiert das oft, dass Leute herziehen und gar nicht vorher wussten, dass hier der Straßen... Also der ist ja jetzt nicht seit gestern hier der Straßenstrich, sondern schon länger.
Genau, kann ich mir kaum vorstellen, dass jemand also hierher zieht und nicht weiß, dass die Kürpfische Straße einen Straßenstrich hat bzw. ist. Also nein, ich glaube, dass viele hier, wie Sie sehen können, hier an der Straße wird gebaut, im ganzen Kiez wird viel gebaut. Ich denke mal, dass Menschen, die hier eine Wohnung sich kaufen, denken bzw. hoffen, dass der Straßenstrich irgendwann verschwindet.
Ja.
Die Frage ist natürlich, ob das passieren wird. Ja, das müssen wir abwarten.
Ja.
Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand hier an der Gurfürsten Straße eine Wohnung kauft und nicht weiß. Es fällt einem natürlich direkt auf, wenn man hier auf der Straße ist. Ja.
Hätte ich mir jetzt auch so gedacht. Genau, mich würde interessieren, was Sie in Ihrer Arbeit so mitbekommen, was sozusagen Beweggründe für Frauen sein können, die Arbeit auf dem Straßenstrich hier direkt aufzunehmen.
Ja, es gibt da eine Mischung aus, wie wir das nennen, Armutsprostitution und auch Beschaffungsprostitution. Es gibt Frauen, die drogenabhängig sind. Es gibt auch Frauen, die hierher ziehen, die nach Deutschland ziehen, aus Osteuropa, die einfach Geld verdienen möchten, um für sich ein besseres Leben zu finanzieren, vielleicht auch die Familie zu unterstützen und so weiter. Genau, so Armut und Drogen. Dann gibt es natürlich auch eine Gruppe, die gezwungen wird, sich zu prostituieren. Es gibt Frauen, die hierher kommen und unter falschen Versprechungen hier landen, also die gedacht haben, dass sie vielleicht hier einen anderen Job bekommen, dann aber im Straßenstrich landen und da keinen Weg mehr raussehen, sich gezwungen sehen, sich zu prostituieren, oder Frauen, die hier freiwillig hierher kommen und dann doch irgendwann in ein Zwangsverhältnis landen.
Würden Sie sagen, dass unter Ihren Klientinnen sich auch oder vielleicht sogar mehrere oder viele Frauen finden, die von sich selbst sagen, sie machen das explizit freiwillig und sie möchten dieser Arbeit nachgehen?
Auf jeden Fall. Es gibt auf jeden Fall Frauen, die das freiwillig machen.
Ja.
Viele Frauen. Wir führen dazu aber auch keine Statistiken. Es kommt immer wieder die Frage, welche Prozentzahl, können Sie da uns die Zahlen nennen? Die haben wir natürlich nicht. Es gibt auch oft eine Grauzone, wo wir vielleicht sagen würden, ist das so ganz freiwillig oder nicht? Aber wir haben ein offenes Ohr, wir bieten das Gespräch an, wir bieten unsere Beratung an, wenn die Frauen darüber sprechen möchten, wenn sie das offen machen möchten, dann sind wir natürlich für die da. Wenn die aussteigen möchten, dann unterstützen wir, wo wir können. Klar. Aber wenn eine Frau hier kommt und nur Kondome haben möchten oder Konsumutensilien oder nur eine warme Mahlzeit oder auch nur die Toilette benutzen, ist das auch völlig okay. Mhm. Besser, dass wir hier sind als Schutzraum, als dass wir zu viel vielleicht diese Informationen nachgehen und dann die Frauen verlieren. Dann kommen sie nicht mehr, dann suchen sie uns nicht mehr. Es ist uns wichtig, die Frauen zu unterstützen, wo sie sind.
Und dann vielleicht genau andersrum die Frage, sind von Ihren Klientinnen viele dabei, wo Sie jetzt direkt sagen würden, das ist Menschenhandel? Oder sind das dann eher die Frauen, die gar nicht erst hierher kommen würden?
Ich glaube, das sind eher die Frauen, die nicht so nah in Kontakt treten, die vielleicht kommen, die Toilette benutzen, Kondome holen, aber nicht in etwaige Beratungsgespräche verwickelt geraten, die dann eher schnell wieder gehen.
Ja.
Wir sehen natürlich, was hier an der Kurfürstenstraße passiert. Wir vermuten einiges, aber wie gesagt, wir haben ein offenes Ohr. Wenn die Frauen mit uns darüber sprechen möchten, gerne. Wenn nicht, aus irgendwelchen Situationen, Frauen können auch Angst haben, dass sie, wenn sie sich hier zu lange aufhalten, dass sie dann auf der Straße Schwierigkeiten mit den Zuhältern bekommen zum Beispiel. Mhm. Und von daher haben wir unsere Vermutungen, aber fragen nicht nach.
Jetzt mal ganz naiv gefragt, Menschenhandel ist ja strafbar in Deutschland und Zuhälterei genauso. Und Sie sagen, Sie sehen die Zuhälter auf der Straße. Ich würde die wahrscheinlich auch sehen, wenn ich mich eine Weile hinstelle und gucke.
Genau.
Wie kann das sein, dass, also Sie wissen das und ich weiß das und eigentlich wissen das alle, aber trotzdem ist das so?
Ja, da muss ich Ihnen leider auch Antwort schuldig bleiben. Das ist natürlich auch ein größeres Problem. Es ist ein Armutsproblem, ein europaweites, ein weltweites Problem, das wir hier an der Kurfürstenstraße leider nicht lösen können. Und unser Auftrag ist natürlich, die Frauen, die hier kommen, zu unterstützen. Wir machen auch Streetwork, wir gehen auf der Straße, wir informieren auch die Frauen. Wenn wir neue Frauen sehen, werden die auch informiert zum Beispiel darüber, dass sie sich nicht zwingen lassen müssen, dass das auch illegal ist und so weiter. Mhm. Trotzdem passiert es immer wieder. Da sind wir, glaube ich, genauso naiv. Oder naiv, das ist, glaube ich, gar nicht das richtige Wort. Es ist ein großes Problem, das wir leider hier nicht lösen können, in diesen zwei Bezirken, wo der Straßenstrich ist.
Ist hier denn viel Polizeipräsenz und denken Sie, dass das eher hilft oder eher schadet?
Es gibt hier eine große Polizeipräsenz. Wir sehen öfters mal Streifenwagen und wir wissen, dass auch die Polizisten, Polizistinnen, die Menschenhandel bekämpfen, hier auch anwesend sind, auch oft zivil, in Zivilbekleidung. Genau, die sind hier. Ich glaube, das ist eine gute Sache, weil es passiert hier einiges. Wir observieren natürlich hier auch, dass es manchmal so Streitereien gibt. Ab und zu gibt es auch Gewalt. Daher finde ich es gut, dass es die Polizei hier gibt. Wenn Frauen Opfer von Gewalt sind und sie kommen zu uns und sagen, ich weiß nicht, soll ich die Polizei anrufen oder nicht, unterstützen wir da natürlich, wenn die Polizei gerufen wird, kommen die Polizistinnen natürlich auch hierher und wir unterstützen die Frauen, eine Anzeige zu machen. Es gibt natürlich ein Misstrauen der Polizei gegenüber, ist klar. Wenn man so am Rande der Illegalität ist, aufgrund vielleicht Aufenthaltsstatus, aufgrund vielleicht Drogenkonsum und so weiter, oder auch Erfahrungen in den Herkunftsländern, das ist oft auch ein Thema, dass nicht so ein großes Vertrauen in der Polizei ist. Klar. Trotzdem finde ich es eine gute Sache, dass hier eigentlich öfters mal Streifenwagen durch die Gegend fahren.
Ja. Und haben Sie schon das Gefühl, dass auch dann, ich weiß auch nicht, dass sozusagen dann wird ein Zuhälter mal verhaftet, aber dafür taucht vielleicht gleich der nächste auf? Oder ist das so, dass es tatsächlich einfach schwer ist, an diese kriminellen Strukturen überhaupt ranzukommen?
Das ist so gar nicht unser Aufgabengebiet, deswegen setzen wir uns damit auch nicht so wirklich auseinander. Okay. Man sieht natürlich immer wieder neue Gesichter, aber auch gleiche Gesichter. Was soll man dazu sagen? Es scheint ja ein schwieriges Problem zu sein. Ich glaube, die Polizei sagt selber auch, ich habe vor ein paar Wochen mit einem Polizisten gesprochen, der gesagt hat, ja, es ist ein Problem, wir tun, was wir können. es ist uns lieber, dass es hier auf der Kurfürstenstraße so halb in der Öffentlichkeit ist, dass wir ein Auge drauf haben können. Mhm. Wenn der Straßenstrich verschwinden würde, weiß man nicht, wo diese ganzen Menschen, wo die Szene so gesagt verschwindet und hat man gar keine Kontrolle mehr darüber.
Genau, dann würde ich jetzt zum Thema Prostituiertenschutzgesetz übergehen wollen. Und zwar, hat sich Ihre Arbeit verändert seit der Einführung?
Es hat sich insofern verändert, dass wir jetzt auch eine Sprechstunde zur Anmeldung durchführen. Eine Kollegin macht das einmal in der Woche, unterstützt die Besucherinnen, die angeben, dass sie sich anmelden möchten, informiert über welche Unterlagen die dazu benötigen, welche Termine dazu erforderlich sind und so weiter. Das Angebot wird nicht ganz viel in Angriff genommen. Wahrscheinlich, weil für viele Frauen hier die Hürden zu groß sind, weil sie die für die Anmeldung benötigten Unterlagen zum Beispiel nicht haben, weil sie dann doch noch viele obdachlose Frauen müssen sich dann erstmal anmelden, Ausweis wird gebraucht und so weiter. Ja. Steuernummer, das sind ja ziemlich große behördliche Hürden. Das ist für viele zu viel. Manche Frauen, die wahrscheinlich in Zwangsverhältnissen arbeiten, dürfen sich vielleicht gar nicht anmelden, da sagen die Zuhälter vielleicht.
Ja.
Das sind unsere Vermutungen. Wir wissen das nicht, wir vermuten das so. Außerdem wird zwar kontrolliert, die Polizei fragt nach der Anmeldung, aber es werden keine Bußgelder verhängt, wenn die Frauen nicht angemeldet sind.
Okay.
Wir warten jetzt immer ab, wenn die ersten Bußgelder kommen und wir warten auch ab, was für andere Maßnahmen die Polizei dann ergreift, wenn Frauen sich weiterhin nicht anmelden. Genau. Also insofern hat sich unsere Arbeit da nicht so ganz viel verändert.
Ja.
Unsere Sorge ist natürlich, dass wenn da wirklich strenger kontrolliert wird, wie es denn weitergeht für die Frauen, ob die dann weiter in die Illegalität gedrückt werden oder ob die dann schwerer zu erreichen sind.
Wissen Sie irgendwas darüber, ob also äußern sich Ihre Klientinnen darüber, dass Ihnen, ich weiß nicht, die Anmeldung, wenn Sie sie denn gemacht haben, ob Ihnen das irgendwo geholfen hat oder wie sehen Ihre Klientinnen die Situation verändert oder vielleicht auch unverändert mit der Einführung des Prostituiertenschutzgesetzes?
Ich glaube, die sich dann angemeldet haben, haben sich dann nur dafür geschützt, dass sie, wenn sie kontrolliert werden, keine Strafe bekommen. Ich glaube nicht, dass sie sich generell hier auf dem Straßenstrich jetzt besser geschützt fühlen. Insofern.
Ja. Ich habe auch mal Probea angeschrieben. Das sind ja die, die jetzt zentralisiert im Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg diese Anmeldung durchführen. Und ich dachte mir so, Fragen kostet ja nichts. Und habe gefragt, also erstmal, wie viele Anmeldungen es überhaupt gab. Da haben die geantwortet, 1778 offizielle Anmeldebescheinigungen seit 2018. Und dann habe ich noch gefragt, wie viele Fälle von Menschenhandel denn aufgedeckt wurden, weil das war ja eigentlich der Sinn hinter dem Gesetz. Und dann haben die gesagt, keiner.
Ja.
Kein einziger. Und da dachte ich mir auch so, wow. Herzlichen Glückwunsch. Ja, von daher überrascht mich das auch nicht so wirklich, dass den Frauen damit jetzt nicht direkt geholfen wurde und dass eher noch die Sorge um Kontrolle und Repression gestiegen ist.
Ja, wir wissen auch aus anderen Bereichen, Drogen zum Beispiel, dass Verbote den Betroffenen nicht helfen.
Ja.
So. Und ich glaube, dass es beim Postschutzgesetz genauso wirkt. Und ja, Sie wollten ja nach dem nordischen Modell fragen.
Genau.
Da ist auch unsere Sorge, weil wir natürlich auch Schweden auch die Berichte lesen und hören. Und wir sind für unsere Frauen da. Wir versuchen, die zu unterstützen. Alles, was die Frauen unterstützt, ist für uns natürlich eine gute Sache. Ich glaube nicht, dass das nordische Modell oder auch das Postschutzgesetz dazu viel beitragen.
Ja. Was denken Sie, wie sich, also wenn man jetzt das nordische, was ja eigentlich das schwedische Modell ist, also eben das Sexkaufverbot, wenn man das einführen würde, was die ganz konkreten Auswirkungen wären? Also sagen wir, morgen wird es eingeführt, was würde sich ändern?
Ja, da greife ich auch zurück auf diese Berichte aus Schweden, wo ich einerseits mitbekommen habe, dass in Schweden so die Polizei auch die Sexarbeiterinnen und Sexarbeitern einigermaßen doch kontrolliert. Andererseits auch, dass Sexarbeiterinnen berichten, dass sie, wenn sie weiterhin der Sexarbeit nachgehen, dass sie dann gezwungen sind, andere Freier zu akzeptieren, die sie normalerweise vielleicht abweisen würden. Und das gefährdet natürlich die Sexarbeiterinnen unglaublich. Und das wäre unsere Sorge, dass die Frauen, die einerseits sich gezwungen fühlen, der Sexarbeit nachzugehen, weil sie einfach Geld brauchen, weiterhin Sexarbeit anbieten würden und dann auch das gleiche Problem haben würden, dass sie andere Freier akzeptieren müssen. Andererseits, dass Frauen, die gezwungen werden, sich zu prostituieren, weiterhin gezwungen werden, weil ich glaube nicht, dass die Zuhälter sich von einem Verbot jetzt abhalten lassen würden. So. Und das wäre unsere Sorge. Und eine weitere Sorge wäre natürlich, dass die Straßensexarbeit-Szene mehr oder weniger underground gehen könnte. Und wir sind natürlich da, wo die Frauen unsere Unterstützung brauchen. Das werden wir weiterhin versuchen, die Frauen zu unterstützen. Es wird natürlich schwieriger, wenn es nicht eine Szene gibt, die für uns greifbar ist, so gesagt.
Ja. Hinter dem nordischen Modell steht ja diese Vorstellung von, also sozusagen der böse Freier und vor allem, also SexarbeiterInnen vor allem als Frauen vorgestellt, die Opfer sind und besondere Schutzbedürftigkeit haben. Wie sehen Sie dieses Bild? Mich würde besonders interessieren auch dieses Bild von den Freiern.
Ja, ich verstehe, was Sie meinen und im Großen und Ganzen stimme ich dem auch zu, dass die Freier auch mehr in Verantwortung gezogen werden sollten. Jedoch plädiere ich auch dort für eine akzeptierende Haltung, weil, wie auch in der Drogenszene und so weiter, Verbote nicht wirken. Da muss man, glaube ich, auch pragmatisch sein und sagen, wir müssen dann die Freier auch informieren und auch in der Verantwortung nehmen und so weiter. Und da ist hier in Berlin zum Beispiel, gibt es die AG Gesunder Kunde, das ist auch, das wird durchgeführt von verschiedenen Trägern zusammen, wird aber nicht finanziert von der Stadt. Das wäre zum Beispiel auch eine Idee, das ist ganz wichtige Idee vielleicht, dass da auch mehr Fokus besteht, dass die Freier mehr in der Verantwortung, dass die Freier auch informiert werden über Folgen, dass die Freier informiert werden, was sie machen sollen, wenn sie die Vermutung haben, dass eine Prostituierte in einem Zwangsverhältnis ist zum Beispiel, was auch deren Verantwortungen sind mit Kondombenutzung und so weiter.
Ich weiß nicht, Sie werden wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob Sie Berührungspunkte haben mit den Freiern, aber ich kann ja mal fragen, was, also, ich weiß auch nicht, was sind das für Menschen sozusagen? Also ist das jetzt, keine Ahnung, könnte das der Nachbar von nebenan sein oder wie muss man sich das vorstellen? So.
Ja, es könnte durchaus der Nachbar von nebenan sein, würde ich sagen. Aber sonst sind die Freier auch nicht unsere Klientel, sage ich mal. Also die Besucherinnen sind bei uns im Vordergrund. Das ist unsere Aufgabe. Wir unterstützen die Frauen und haben mit den Freiern wenig zu tun.
Erzählen die Frauen eigentlich viel von ihrem Arbeitsalltag, wenn sie hier sind?
Manche schon, manche gar nicht, manche schon. Es gibt natürlich auch Vorfälle von Gewalt und wo wir die Frauen dann unterstützen, die richtige Unterstützung zu bekommen noch. Wir vermitteln weiter an Anwältinnen und versorgen die natürlich auch gesundheitlich, wenn notwendig, oder vermitteln weiter. Ist ja klar.
Ja.
Aber da gibt es auch ganz verschiedene, weil es so viele verschiedene Frauen gibt, die auf der Kurfürstestraße arbeiten, gibt so viele verschiedene Geschichten und so viele verschiedene Situationen.
Wenn Sie mal überschlagen müssten, wie viele SexarbeiterInnen gibt es hier auf der Kurfürstenstraße?
Das kann ich Ihnen nicht sagen.
Aber also ich weiß nicht, eher 1000 oder eher 200 oder 50?
Ich würde mich
50,
gar nicht
oder?
Wagen, da was zu sagen. Okay. Wir haben hier im Durchschnitt so 45 Besucherinnen am Abend.
Ah ja.
Da sind manchmal neue Gesichter dabei, es gibt eine große Fluktuation. Viele Frauen gehen auch wieder nach ein paar Monaten, kommen dann auch wieder und so weiter. Manche sind nur einen Tag in der Woche da, manche jeden Tag.
Okay. Ja, dann würde mich interessieren, ob Sie denken, dass man Sexarbeit überhaupt regulieren muss und wenn ja, inwieweit?
Unsere Meinung ist da ganz klar, Sexarbeit ist Arbeit. Wenn es freiwillig stattfindet, ist Sexarbeit Arbeit und das soll so reguliert werden, wie auch meine Arbeit reguliert wird. Nicht mehr und nicht weniger.
Ja. Und die Punkte, wo irgendwie Sexarbeit und Menschenhandel zusammengehen, würden Sie sich da irgendwie irgendwelche besonderen Gesetze wünschen? Oder?
Ich glaube, dass Menschenhandel sowohl in der Sexarbeit als auch in anderen Bereichen soll bekämpft werden, klar. Das ist keine gute Sache, für die Betroffenen ganz schlimm. Das muss bekämpft werden. Nichtsdestotrotz gibt es auch eine freiwillige Sexarbeit und man muss die Sachen voneinander trennen, glaube ich, weil viele Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter haben auch mit Stigma zu kämpfen und man soll die beiden Sachen nicht immer auf einen Haufen werfen.
Ja. Dann wüsste ich gerne, was Sie sich abgesehen von gesetzlicher Regulierung wünschen würden. Also sowohl irgendwie auf gesamtgesellschaftlicher Ebene, aber auch zum Beispiel hier im Kiez ganz konkret für Ihre Klientinnen.
Okay. Also für die Frauen, die hier arbeiten, wünsche ich mir, beziehungsweise die gebe auch an, dass sie sich bestimmte Sachen wünschen, wünsche ich mir, dass sie mehr sozialrechtliche Ansprüche bekommen. Viele Frauen, vor allem aus Osteuropa, haben, wenn sie aussteigen wollten, keine sehr positive Prognose, weil sie keine Leistung beziehen können, beziehungsweise noch nur begrenzt Leistung beziehen können, sich nicht krank versichern lassen können. Es ist dann sehr schwer, eine Wohnung zu finden, sich anzumelden und so weiter. Also wenn das vereinfacht werden könnte, wäre das für die Frauen sehr schön. Da gäbe es auch für uns mehr Möglichkeiten, die Frauen zu unterstützen, wenn sie aussteigen möchten oder wenn sie zum Beispiel eine Wohnung suchen würden oder erstmal ein Zimmer in ein Obdachlosenheim zum Beispiel. Das ist für viele gar nicht möglich und das erschwert natürlich deren Situation unglaublich viel. Sonst sind die Angebote hier an der Kurfürstenstraße einigermaßen begrenzt. Wir sind 4 Tage in der Woche für die Frauen da. Dann gibt es noch andere Projekte hier, die auch nur ein paar Tage in der Woche geöffnet haben, beziehungsweise die Kirche öffnet nur einmal in der Woche die Türen. Und wenn diese Angebote nicht da sind, dann sind die Grundversorgungsmöglichkeiten für viele Frauen sehr begrenzt.
Ja.
Zum Beispiel Duschen, Toilette und so weiter. Und da würde ich mir wünschen, dass wir die Frauen da öfters unterstützen können, dass unsere Öffnungszeiten zum Beispiel erweitert werden könnten.
Ja.
Das hängt alles zusammen mit den Finanzen, weil wir sind natürlich darauf angewiesen, dass die Stadt uns das bezahlt. Und das würden wir uns wünschen, dass es für die Frauen da mehr Möglichkeiten gäbe.
Laufen in Ihrer Erfahrung diese Rufe aus der Politik, also zuletzt war das ja das Prostituiertenschutzgesetz und jetzt ist es eben der Ruf nach diesem nordischen Modell, kommt von denselben Leuten dann auch der Wunsch, Programme wie Ihre mehr zu fördern oder eher gegenteilig?
Wir fühlen uns auf jeden Fall unterstützt von den Bezirken, womit wir hier zu tun haben und auch von der Stadt. Also unsere Arbeit wird sehr geschätzt und es gibt auch von allen Seiten auch Stimmen, die sagen, wir sollen unsere Öffnungszeiten auch erweitern können. Mhm. Ob das Geld letztendlich dann kommt, mhm. da hoffen wir darauf. Da sind mhm. wir guter Dinge, dass eine vielleicht begrenzte Erweiterung demnächst möglich sein wird. Mhm. Ich sag mal so, zu der politischen Situation, es ist nicht unsere Aufgabe. Da kann ich nicht viel dazu sagen. Das sollen die Politiker unter sich ausmachen. Ja. Wir äußern da natürlich unsere Sorgen, wenn wir denken, mhm. dass da Maßnahmen ergriffen werden, die für die Frauen jetzt nicht zu einer Verbesserung deren Situation führen wird. Mhm. Aber sonst halten wir uns da schön raus und okay. tun das, was wir am besten tun, und das ist die Frauen unterstützen.
Ja, und das ist auch gut so, dass sie das machen. genau, dann wäre ich mit meinen Fragen tatsächlich am Ende. Und bedanke mich recht herzlich.
Danke auch.